50 Shades of Grain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Hallo und herzlich willkommen zu Schlag den Star.
Hi.
Na, bist du der Star heute?
Habe ich mich im Raum verirrt.
Du bist der Superstar. Die Leute kennen mich bestimmt gar nicht mehr, weil die letzte Folge ohne mich passiert ist. Ich bin Steve, bin 35 Jahre jung, komme aus Rommerskirchen und trinke gerne Whisky. Und deswegen darf ich jetzt hier mitmachen als Special Guest.
Das darfst du.
Ich schlage heute den Star.
Ich muss wirklich zugeben, ich habe dich hart vermisst. Weil gefühlt ist das ja, keine Ahnung, wie viel tausend Monate her, dass wir eine Episode zusammen aufgezeichnet haben. Das ist ja unnormal.
Mindestens tausend.
Also ich glaube, so eine lange Durststrecke ohne Folge zu zweit hatten wir seit Gründung des Podcasts noch gar nicht.
So lang kann die Durststrecke gar nicht gewesen sein. Wir haben nämlich zwischendrin Bier getrunken.
Ha, ja.
Aber eine Strecke kann ich nicht bestreiten. Das ist in der Tat richtig. Das ist in der Tat richtig.
Strecke ohne Durst.
Wir sind zusammengekommen heute zu diesem feierlichen Anlass, zu dem ich wundervolle Grüße nach in den Norden Deutschlands, nach Kiel senden möchte. Denn es ist eine mehr oder weniger Fanfolge heute. Das finde ich extrem schön.
Ja, du hast recht.
Das finde ich sehr, sehr schön. Unser Hörer Simon hat sich gemeldet bei uns und hat gesagt, hört mal, ich bin ein ganz großer Puigladek-Fan und da habt ihr schon rausgehört, worum es heute geht. Und ich fände das echt cool, wenn ihr was macht und ich habe super viel von denen da, weil ich die so gerne mag und ich kann euch da was schicken, was vielleicht auch nicht jeder hat. Dazu später mehr im Laufe dieser Folge. Und dann könnt ihr eine Folge darüber machen, das finde ich echt cool. Und wir haben gesagt, ey, wir finden Puigladek auch echt cool. Ja. Ich mag das richtig gern, ich werde später auch sagen, weshalb. Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns das doch machen. Das ist jetzt schon eine Weile her und das hat sich gezogen, weil wir so einen vollen Terminplan haben. Mhm. Aber jetzt hat es geklappt. Herzlich willkommen zur Brickladic-Folge.
Eigentlich hätten wir auch auf mal die Idee kommen können, uns um Brickladic zu kümmern. Sind wir nicht, deswegen hat uns die Entscheidung jemand anderes abgenommen und lieben Dank da an Simon. Grazil wie ein Elflein sendet er uns 7 Samples zu, die wir jetzt verkosten.
Ich würde super gerne einen Tusch jetzt einspielen für diesen fantastischen Wortwitz.
Ich glaube, er freut sich.
Bestimmt tut er das. Und wir freuen uns auch, denn wir haben heute ganze 7 verschiedene Whiskys im Portfolio. Warum es 7 sind und was an der Puigladek so besonders ist, das werdet ihr ebenfalls im Laufe der Folge noch erfahren. Erstmal starten wir mit der Info, dass es 7 Stück sind. Und wir starten mit Puigladek itself.
Genau, nämlich mit dem Classic Lady. Und ich würde sagen, wenn wir noch so viel zu schaffen und zu trinken haben heute, lass uns doch gar keine Zeit verlieren und einfach mal den Zehner in das Glas und in den Kopf schütten, oder?
Ja, lass doch erstmal laufen. Dafür sind wir doch auch hier. Ja. Sag mal doch was, wie es ist.
Ja.
Wir sind hier zum Trinken.
Keine Umschweife.
Lass doch erstmal trinken.
Ja. Selbstverständlich kein Plop, weil sind ja
Samples. Samples. Du hast mich direkt zum Anfang angelogen, ist kein Zehner.
Nein.
Der Classic Lady ist nicht
Zehner. Ach nein, ich bin schon 3 Whiskys voraus. Das ist einfach nur, er heißt einfach nur Classic Lady.
Genau, das ist ein Puigladek, der heißt The Classic Lady. Lady ist ja ein ganz, ganz chilliger Name für diesen Whisky. Der sieht auch chillig aus. Der hat nämlich mittlerweile so eine, was denn das, Mintgrün?
Ja, also Azurblau, Mintgrün. Oh, Azur. Das ist, ja, weißt du eigentlich, warum der so aussieht, wie er aussieht?
Nein, das muss mir jetzt jemand verraten.
Das ist tatsächlich nachempfunden der Farbe des Loch Indal. Da ist ja diese Bucht auf Eiler. In dieser Bucht liegt auch Bowmore. Wer sich da zurückerinnert, unsere Bowmore-Folge. Und genau gegenüber von Bowmore liegt eben Brookledy. Und das Loch Indal, wenn da an einem richtig schönen schottisch sonnigen Tag die Sonne aufs Wasser scheint, dann soll die Farbe des Loch Indal genau diesen Ton haben wie der Classic Lady.
Nicht in diesem Ton.
Nicht.
Kleiner Spaß, ich mache keinen Spaß über das Loch Indal. Das machen wir hier nicht, sowas.
Nein.
Es gibt keine Pullermann-Witze bei uns. Da sind wir ganz strikt dagegen.
Wir haben noch keinen Alkohol getrunken und wir sind schon wieder unter der Gürtellinie.
Nicht viel.
Nein, nicht viel.
So, Classic Lady. Der Classic Lady, ich will gar nicht zu viel jetzt vorwegnehmen, aber wir können ja schon mal sagen, viele wissen das natürlich auch, weil die Puigladek ist eine wahnsinnig bekannte Destillerie.
Ja.
Mit einer langen Geschichte, wie wir hören werden. Und sie liegt auf der Insel Eiler. Und dieses seltene Phänomen, das man hat, weil alle, und das ist naturgegeben. Wenn ich Eiler höre, dann denke ich an torfigen Whisky. Noch nicht mal an einen speziellen, aber an torfigen Whisky.
Ja.
Und das ist ein ungetorfter Whisky. Puigladek ist ungetorfter Whisky.
Mhm. Ganz genau. Und wir kennen es von Bonnehaven zum Beispiel. Da haben wir auch schon unpeated Whiskys hier vertont. Aber hier natürlich Brookleddy noch nie. Und es ist immer noch besonders, nicht getorfte Whiskys von Islay zu verkosten.
Absolut.
Von der Farbe her sind wir hell unterwegs. Ja, wahrscheinlich hat dann das Azurblau der Flasche einiges an Farbe geschluckt. Aber was ich schön finde, die färben nie. Also es ist immer natürliche Farbe.
Ja, immer natürliche Farbe und niemals kühlfiltriert. Sie haben natürlich auch ganz schön Bums. Also wir sind selbst bei diesem Einsteiger für die Brutaletic bei 50 Volumenprozent Alkohol. Correct. Das ist ganz ordentlich. 0,7er Flasche kostet erschwingliche 40 Euro auf dem Markt.
Ja.
Das ist schon eine Ansage, einen 50% Whisky für 40 Euro zu kriegen. Zeichnet sich aus, der Charakter, durch eine spritzig, zitronig, salzige Note und man schreibt ihm einen sehr floralen Charakter zu. Wie viel da dran ist, werden wir ja gleich merken. Aber man riecht schon mal, nicht nur, dass er nicht getorft ist, sondern auch, dass es wirklich sehr floral zugeht. Ich habe nicht allzu viel Frucht, wenn dann eine leichte Fallobstfruchtigkeit, aber jetzt gar nicht mal über die Maßen, aber eine schöne blumige Note habe ich in der Nase. Sehr, sehr, sehr frisch, sehr spritzig.
Ja, finde ich auch. Also floral würde ich sofort unterzeichnen. Ein bisschen getreidig ist das Ganze noch für mich.
Apropos Getreide. Ja. 50% der Gerste kommen von Islay. Mhm. Was Brookleddic ja sowieso macht, ist darauf zu bauen, dass sie 100% schottische Gerste nutzen.
Ja.
Und dieser Classic Leddy ist zu ungefähr 50% aus Islay Gerste und die restlichen 50% sind aus anderen Regionen Schottlands zugekauft.
Mhm, ganz genau. Sie legen da ähnlich wie andere Destillerien Kilhoman, gar nicht weit weg von Brookleddic, legt da ja auch sehr großen Wert drauf und hier ist es eben auch so. Lokale Produkte, viel von Islay. Wir werden nachher bei den späteren Whiskys zu noch lokaleren Whiskys kommen. Finde ich wirklich eine coole und schöne Sache. Und ich finde, man riecht eben auch eine gewisse Getreidigkeit im Destillat.
Der kommt auf jeden Fall sehr spritzig. Das riecht sommerlich, finde ich, wie so ein Sommerwhisky.
Mhm.
Sehr, sehr angenehm, sehr fruchtig, floral. Hat in der Nase gar nichts mit Islay zu tun. Und das finde ich aber schon so geil, dass es einfach diesem Charakter der Insel ein bisschen widerspricht. Wobei, ich glaube, man darf noch nicht mal sagen, dem Charakter, sondern eher dem Image. Dem Image der Insel so hart widerspricht und sagt, nicht mit mir, Freunde.
Ha, zumindest nicht in dieser Apfelserie, die wir gerade vor uns haben. Wollen wir mal kosten?
Mhm.
Slunche. Slunche, zum ersten Mal seit langem. Ich finde, die 50% stehen ihm gut. Ich finde es, wie gesagt, erstaunlich, dass man beim Einsteiger oder bei der Core Range, wie auch immer man es sagen kann, direkt beim ersten Produkt mal mit einer 5 vorne startet. Aber das steht dem.
Ja, und ich finde, du merkst das gar nicht so extrem. Also hätte ich es jetzt nicht gewusst, dann hätte ich gesagt, ja, der hat keine 40, aber der hat auch keine 50. Also ich hätte gesagt 46. Mhm. Das wäre so mein Mundgefühl dabei. Ich finde, er bestätigt im Geschmack auch das, was er in der Nase so ein bisschen anbietet. Also wirklich eine leichte Frucht. Aber dann Fallobst, also eine Birne habe ich da, eine Birne und ein bisschen Apfel.
Ja, Apfel.
Und es bleibt dann sehr floral und eine schöne milde Süße hat er mit dabei. Keine Ecken, keine Kanten, ganz mild, spritzig, fruchtig, blumig. Ist ein richtiger Sommerwhisky.
Ja,
wer erwartet das von Islay?
Richtig, richtig schön geradlinig. Ich habe nur eine leichte Bitterkeit noch. Also vom Apfel her bin ich so bei einem Boskop-Apfel, aber da so eher die Schale. Und kennst du das, wenn du im Winter Mandarinen isst und so ein bisschen das Weiße und wie so nach dem Schälen die Finger riechen? So ein ganz bisschen habe ich davon auch. Diese ein bisschen Zitrusfruchtschale.
Das ist eine sehr bildliche Assoziation. Vielen Dank dafür. Aber ja, jetzt wo du es sagst, ist ein bisschen cremig auch, ne? Das ist ungewöhnlich für so einen spritzigen Whisky, aber so ein bisschen Cremigkeit ist schon mit da, ne?
Ja.
Schön,
ja.
Guter Whisky.
Ja, voll schön.
Schönes Einsteigerprodukt.
Ja.
Ja, schönes Einsteigerprodukt, muss ich wirklich sagen. Der macht Spaß, der ist cool.
Hast du Brookleddy im Schrank?
Ja.
Verrückt.
Einen.
Okay, auch den Classic?
Nein. Einen, den wir heute nicht haben, kann ich schon mal vorab verraten. Ich habe einen Leddy Bäre Barley.
Ah, den Bäre-Whisky.
Älteren. Bäre ist eine von den berühmten alten Getreidesorten, die heute eigentlich nicht mehr angebaut werden, weil die sind ja heute alle ein bisschen modifiziert, damit sie mehr Ertrag bringen. Dann wird das Ganze effizienter und auch günstiger. Und die Bäre ist B-E-R-E geschrieben. Die Bäre ist eine alte Getreidesorte, die eben nicht, so eine Urgetreidesorte, die nicht verändert ist. Und die hat halt, die ist ein bisschen teurer, weil sie deutlich weniger ertragreich ist, weil du du halt einfach nicht so viel rauskriegst bei der gleichen Fläche. Soll dafür aber halt ein besonderes Geschmacksmuster haben, weil es halt dann eine unveränderte und auch etwas andere Art des Getreides ist. Und Beere gibt es halt heute nicht mehr so oft, weil es aufgrund der etwas geringeren Effizienz keiner mehr anbaut. Den habe ich als einzigen Bruletic unten. Ist auch eine ältere Abfüllung. Ist keiner von den neueren. Habe ich von der Auktion. Ist eine ältere Beereabfüllung.
Sehr, sehr spannend. Wie gesagt, Bruichladdich legt ja sehr viel Wert auf Getreide, auf Anbau. Auf den Flaschen ist auch eine genaue Nachverfolgbarkeit gegeben. Das heißt, du kannst nachschauen, von wo kommt das Getreide. Im Zweifel sogar von welcher Farm.
Das liebe ich ja,
ja. Ja, das ist wirklich cool. Das ist super detailverliebt. Wie passend, dass Whisky Nummer 2 auch aus dieser getreidespezifischen Serie ist. Es ist kein Beere-Barley-Whisky, sondern er nennt sich Islay Barley aus dem Jahre 2014.
Was du noch dazu sagen musst, ist beim Classic Lady der QR-Code. Das ist nicht nur die Nachverfolgbarkeit des Getreides, sondern auch die Zusammensetzung. Mhm. Weil was ich halt noch sagen würde, ist, dass es eine Mischung ist aus Bourbon und Sherry Casks. Das ist ein Single Malt, was aus der gleichen Destillerie ist. Aber je nach Abfüllung ist es eine unterschiedliche Zusammensetzung aus Fässern verschiedener Güteklassen und Alter. Also wir können es jetzt gar nicht sagen, weil wir den QR-Code nicht da haben, aber so über den Daumen sind es ungefähr 3/4 des Inhalts aus Bourbonfässern und 1/4 aus Sherryfässern. Und es sind in der Regel so 70 bis 80 verschiedene Fässer, die da drin sind. Die zusammenkommen halt alles Bruichladdichs, deswegen ist es weiterhin Single Malt. So um die, ist ja immer der Jüngste, ist ja bezeichnend, das sind immer so um die 7 Jahre.
Okay.
Roundabout. Ja. Aber es ist halt von Flasche zu Flasche unterschiedlich. Das ist halt das Krasse. Du kannst einen Classic Lady kaufen und nächstes Jahr einen anderen und der ist halt nicht 7, sondern der ist 8, ist der Jüngste und du hast nicht 80, sondern nur 70 Fässer und du hast nicht 75, 25 Bourbon Sherry, sondern du hast 70 Bourbon und 30 Sherry. Ne? Das kann halt immer variieren und das gibt dir dieser QR-Code. Du kannst für deine Batch, für deine Abfüllung halt nachgucken, was ist denn da drin eigentlich? Spannend. Da bin ich immer großer Fan von.
Ja, wirklich. Das ist spannend. Da kann man sich richtig schön in Whisky-Nerd-Wissen vertiefen und dann auch mal beim Trinken dazu noch ein bisschen was lernen.
So ist es. Bald 150 Jahre alt, der ganze Spaß.
Das stimmt.
Noch nicht ganz. Ein bisschen dauert's, aber bald ist es soweit.
Ja, bei 145 sind wir jetzt, ne?
Genau. Bruichladdich ist im Westen der Insel Islay, wie du gerade schon gesagt hast, gegenüber der Beaumont, kann man so sagen.
Ja, genau.
Und wurde 1881 gegründet, ne? Deswegen die 145 Jahre. Mhm. Blickt also auch schon auf eine lange Tradition zurück. Dafür, dass man nicht direkt an Bruichladdich denkt, wenn man an Islay denkt, sondern eher an die im Süden gelegenen Destillerien, die jeder im Kopf hat.
Ja.
Genauso wie den Rauch. Daher kommt er wahrscheinlich auch. Ist das schon eine beträchtliche Leistung, dass die so lange dort ansässig sind? Es waren 3 Brüder, die das Ganze gegründet haben.
Wie so oft ein Familienunterfangen von 3 Brüdern. Sie hießen Robert, William und John Harvey.
Genau. Und was nicht zu verachten ist, ist, dass deren Vater auch schon Destillerien hatte in Glasgow.
Ach.
Viel, viel früher. Der Vater hieß William und der hatte schon Destillerien in Glasgow und hat so ein bisschen auch die finanziellen Mittel eingebracht, um diese Destillerie gründen zu können. Und daher brachten die 3 Brüder eben auch das Know-how mit. Und das Geile ist, der eine, der hatte Ahnung von Finanzen, der andere war Ingenieur und der dritte war Brennmeister.
Junge, Junge, ist ja ein Traumkombi.
Es passt halt einfach mega zusammen. Und die haben sich gesagt, habt ihr eine Idee? Lass mal eine Destillerie machen. Vater zahlt. Dann haben sie das gemacht. Und das Besondere an der Destillerie ist eben auch, dass man das von alteingesessenen Destillerien kennt, dass das irgendwelche Farmhäuser sind, die dann gewachsen sind. Mhm. Man hat da angefangen mit so einer kleinen Blase und ist gewachsen und gewachsen und größer geworden. Und die haben gesagt, wir machen jetzt eine Destillerie auf und haben dieses Ding als Destillerie geplant und auch gebaut. Das heißt, es ist nicht so ein gewachsenes Farmhaus, sondern es wurde bewusst eine Destillerie aufgebaut.
Mhm.
Das macht das für die damalige Zeit schon sehr besonders.
Apropos kleine Blase. Bevor die meinige voll ist, würde ich einfach sagen, trinken wir fröhlich weiter.
Ich dachte, du willst schon jetzt hier rübergehen. Ich muss Pause machen und ein Lied singen.
Nee.
Ich hätte gar nicht gewusst, was ich singen soll.
Du brauchst keinen Toilettenbreak hier einspielen.
Okay, das ist eine Jeopardy-Melodie wieder. Erinnert sich immer sehr gut dafür. Oder die indische Christmas-Theme ist ja auch bald wieder soweit.
Stimmt.
Das hat schön geplätschert. Was haben wir denn jetzt hier in unserem Glas?
Ein etwas dunkleres Destillat. Nicht viel dunkler, aber eine Nuance dunkler. Und wie gerade schon angekündigt, ist das der 2014er Islay Barley.
Und wer hätte gedacht, was dieser Name heißt?
Es ist lokales Getreide.
100% Gerste von Islay. So lokal, dass man sagen kann, es kommt von 8 Farmen, wow, aus einem Radius von 11 Meilen um die Distillerie.
Krass.
Da kommt das ganze Getreide für diesen Whisky her. Das ist ein richtiger Islay Whisky.
Richtig, richtig schön. Und das, wenn man bedenkt, wie groß bzw. klein die Insel ist, das ist wirklich beachtlich, da so ein lokales Produkt von zu schaffen.
Ja, und es kommt noch dazu, dass die ja wirklich besonders Wert drauf legen, dass sie das Islay Wasser nehmen, dass sie auf Islay destillieren, auf Islay abfüllen und auch auf Islay reifen. Also sie sagen, wir reifen nur auf Islay. Wir schippen nichts von der Insel runter. Es reift alles auf der Insel. Da ist es schon beträchtlich. Riecht charakterlich ähnlich, aber doch anders, ne?
Ja.
Ich habe viel mehr Getreide, ein bisschen weniger Obst und mehr Süße in der Nase.
Ich habe auch mehr Süße. Ich finde die Getreideassoziation sehr, sehr, sehr schön. Ich habe noch ganz leichte Karamellnoten im Hintergrund.
Ich wollte gerade sagen, diese Süße erinnert mich an so eine Sweetness, an so eine Candy-Süße, an eben so eine Richtung Karamell. Wie an so einem, kennst du auf der Kirmes diese großen Süßigkeitenstände?
Ja,
da riecht's immer so. Das ist so eine Candy-Sweetness, die ich hier rieche.
Volles Brett. Wir hatten jetzt witzigerweise dieses Wochenende hier bei uns im Ortsteil Schützenfest und da war auch wieder so ein Wagen. Ich habe es jeden Abend geschafft, mit dem Hund dran vorbeizugehen und nicht hinzugehen und mich da voll zu hauen. Aber ich bin das typische Opfer an solchen Süßigkeitenständen und lasse da auch gerne mal irgendwie 20 Euro.
Nicht nur am Süßigkeitenstand, mein Freund. Ich stelle mir das gerade so geil vor, wenn du mit dem Hund rausgehst, sagst, Schatz, ich gehe kurz mit dem Hund raus und 2 Stunden später hackedicht wiederkommst und der Hund zieht dich so zur Wohnungstür rein. Schützenfest.
Nein, nein. Ich war ja nicht mal beim Süßigkeitenstand. Das heißt, vom Bierwagen war ich noch weiter
entfernt. Ja, ich habe auch gar nichts davon mitbekommen, außer die Kanonschläge.
Und die Musik.
Ja, das ging sogar noch, wenn das Fenster nicht aufpasst. Aber ja, ist auch nicht meins, ein Schützenfest. Ich bin kein Schützenfest-Typ. Ich
war auch nie ein Kirmes-Typ. Dir steht auch grün nicht. Ich weiß noch, bei deiner Hochzeitsanzugsauswahl, da hatte uns ja der Ausstatter einen wirklich dunkelgrünen Anzug für dich empfohlen. Und ich habe gesagt, nee, Alter, der sieht aus wie ein Schützenkönig, aber von einem richtig billigen Ort. Lass das. Also das Grün hat mir tatsächlich an dir nicht gefallen. Deswegen gut, dass du kein Schützenfestgänger bist.
So einen roten Bart ankleben und so ein Kleeblatt auf der Brusttasche und dann so ein kleiner Hobbit.
Ja, wirklich. Jetzt habe ich so Popcorn-Noten, weil diese Kombi aus Getreide und Karamell macht bei mir gerade Popcorn
in der Nase. Ich verallgemeinere das mit Candy. Hör ich gut.
Ja, wirklich. Wir haben wieder 50%, finde ich auch wieder sehr cool. Wir haben hier neben den Bourbonfässern noch eine weitere Fassart. Ich meine, die haben auch ein bisschen Sherry gesehen, oder?
Das weiß ich gar nicht. Er riecht auf jeden Fall so. Weiß ich aber gar nicht, weil da kannst du auch was Traubiges assoziieren mit der Süße. Von daher könnte ich es mir vorstellen. Er ist 8 Jahre alt jetzt. Da wissen wir das, 8 Jahre. Und kostet 65 Euro. Wir sind also preislich auch direkt ein bisschen aufgestiegen mit dem.
Stark, stark.
Mit dem Stoff hier.
Dann. Slange.
Füllen wir mal rein in das Glas.
Spannend. Jetzt habe ich auf der Zunge gar keine Candy-Süße mehr. Die ist futsch. Dafür kommt doch eine gewisse Tiefe im Geschmack.
Eine ganz krasse Süße allgemein im Mund. Also eine richtig knatschige Süße habe ich. Und es wird auf einmal ein bisschen tropisch bei mir. Tropische Frucht habe ich da am Start.
Krass.
Was ein bisschen auf dunkle Beere hinauslaufen kann, was wieder für einen Sherry sprechen würde. Also bei mir ist der sehr süß mit tropischen Noten. Das finde ich sehr cool. Also der schmeckt sehr gut.
Der schmeckt gut, aber bei mir ist die Süße komplett verpufft.
Besser als der Classic.
Ja, ja. Das ist definitiv eine schöne Steigerung.
Richtig viel Süße.
Ich glaube, ich muss nochmal drauf rumkauen. Gib mir nochmal kurz. Krass. Nee, er hat wie gesagt einen anderen Tiefgang. Ich bin immer noch bei ordentlich Getreide, wenig Holz und ich habe so Grappa-Noten.
Das würde ich mitgehen. Allgemein würde ich es als Tresta-Noten bezeichnen, so ein bisschen. Da gebe ich dir recht. Cool, der schmeckt mir gut, der lokale Barley-Whisky.
Brook Lady. Woher kommt der Name? Wenn man das quasi so auseinander dividiert ins Gälische, aus dem Gälischen heraus. Ich habe 2 Übersetzungen gefunden. Einmal wird gesagt, dass die Langform von Brook Lady absteigendes Ufer bedeutet, weil das Dorf Brook Lady an einem Hang liegt, was eben zur Küste heruntergeht. Und die zweite Wortbedeutung ist Strandbucht. Und diese beiden Wörter oder Übersetzungen habe ich gefunden. Finde ich passt beides.
Ja. Sie sind ja 1881 gegründet. Damals waren sie bei Gründung eine der modernsten Distillerien, die es gab.
Ja, das war das Ziel der drei Brüder. Ja.
Das Geile ist, dass es darin gegipfelt, dass viele dieser ja aus der viktorianischen Zeit stammenden Geräte bis heute in Benutzung sind. Das ist krass. 145 Jahre. Es ist nicht automatisiert. Die verlassen sich komplett auf Erfahrung, auf die Nasen, Geschmäcker und Hände ihrer Mitarbeiter und regeln auch diesen Prozess völlig manuell.
Ja.
Das ist richtig, richtig krass.
Total. Weißt du, was einer der Triebfaktoren dahinter war, dass es bis heute immer noch so aussieht?
Verrat es mir.
Die drei Brüder haben sich gezankt. Ich weiß nicht, ob es ums Erbe war oder ob es um die Destillerie oder die Prozesse oder ähnliches. Auf
Frauen.
Jeden Fall.
Es sind immer Frauen.
Die Vornamen klangen halbwegs männlich. Auf jeden Fall haben die sich gezankt und im Grunde hat William Junior das Ding dann im Alleingang für über 50 Jahre geleitet. Als der in den 1930er dann verstorben ist, war es dann erstmal geschehen um die Destillerie. Aber weil er natürlich alleine auch nur ein Drittel der Finanzkraft hatte, war immer Sparflamme. Und es gab wenig Modernisierung, wenig Erneuerung, keine Erweiterungen in der Zeit. Warum? Weil er halt als einer von drei Brüdern gar nicht so viel Geld hatte, um das zu tun. Und was macht man dann? Man pflegt das, was man hat, bleibt beim Alten. Und das ist tatsächlich eine der Triebfedern, weswegen dieser viktorianische Stil bis heute beibehalten ist, weil die großen Modernisierungen nicht stattgefunden haben.
Sie haben später ein wenig stattgefunden. Mhm. Du hast die perfekte Überleitung geliefert, denn 1929 bis 37 stand die Destillerie entsprechend still, war sie stillgelegt, wurde dann wieder in Betrieb genommen in 1937, wurde danach mehrfach verkauft, war stillgelegt, in Betrieb genommen, verkauft, stillgelegt, in Betrieb genommen und zwar scheinbar so oft, dass es mir in der Recherche nicht gelungen ist, eine Auflistung zu finden, wer die Besitzer in dieser Zeit waren. Das ist ja sonst doch schon irgendwo rausfindbar und dann finde ich das ja persönlich immer ganz interessant. Ich habe es nicht gefunden, ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass in den 1970er Jahren kam dann Invergordon.
Ja.
Die kennt man ja dann doch schon deutlich aus der Whisky-Branche und Invergordon hat das, glaube ich, 1974 modernisiert, also ungefähr um den Dreh auch gekauft. Und die Modernisierung bestand vor allen Dingen darin, dass sie ein Brennblasenpaar hinzugefügt haben. Mhm. Also eine zweite Wash und eine zweite Spirit Still addiert haben und die haben auch ein paar Sachen modernisiert. Aber wie man eben gemerkt hat, es sind bis heute dann größtenteils noch die alten Instrumente, die wurden also modernisiert, aber sie wurden nicht ersetzt. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. 1994 wurden sie allerdings wieder stillgelegt.
Ja.
Da war dann wieder Ruhe. Dann hat es ein bisschen länger gedauert, bis sie wieder in Betrieb genommen wurden. Aber bis ich das erzählen kann, muss ich noch was trinken.
Ich glaube das auch, weil irgendwann war ja noch mal White und Mackay dazwischen. Dann kam die, ich sag mal, berühmte Eigentümerschaft, die dann Lady zu dem gemacht hat, was es heute ist. Aber wie schon gesagt, wir haben noch so viel Whisky und noch so viele Infos. Wir wollen
so viel
euch nicht müde
auch. Noch. Ja. Wir haben so viel Durst so viel heute. Durst. Es ist so warm draußen.
Deswegen hast du immer ein Begleitbier, damit du diesen zwanghaften Durst zwischendurch ein bisschen stillen kannst.
Nicht, dass es gleich leer ist. So, du hast etwas geöffnet. Man hat es natürlich nicht gehört wegen den Prüppchen. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Simon, vielen Dank. Vor allen Dingen sage ich für diesen Whisky, der hat mich besonders gefreut, weil das ist für uns eine kleine Premiere und es ist auch kein Wunder, dass das eine Premiere ist.
Ja. Also mit dem hier, der hier und der letzte, das werden meine Highlights. Rein damit.
Warum ist das so, dass das so ein Highlight für uns ist, Johannes?
Der erste Grund ist die Farbe. Wir sind hier in einem richtig tiefen Kupferton, gehen wirklich schon in Bernstein hinein.
Schönes Bernstein.
Ja.
Bernsteinton.
Ja, und dieses Ding, ja, das sind ein paar Buchstaben, ein paar Zahlen.
X4
plus
18.
Plus 1, 8.
X4 plus 18.
Ja, warum heißt das Ganze so?
Wie ein Kampfjet.
Wie ein Kampfjet, ja, im Grunde, das ist ja ein Eiler-Kampfjet ist das hier. Warum X4, warum 18? Das X4 lässt sich zurückführen auf den Destillationsvorgang. Der klassische Schotte, das wisst ihr, brennt zweimal. Deswegen gibt es ja auch immer diese Brennblasenpaare mit der Wash und der Spirit Still. Ja, die haben sich einfach mal gedacht, wenn wir mit dem Destillat fertig sind, beginnen wir den Destillationsprozess von neuem. Weil dreimal können die Iren und manche Schotten, aber viermal, das kann keiner. Und dann haben die einfach wirklich den fertigen Whisky nochmal von vorne gebrannt, nochmal in die Wash Still, nochmal in die Spirit Still. Das heißt, es wurde nochmal ein Mittellauf genommen und dieser Mittellauf wurde nochmal gebrannt. Total ungewöhnlich.
Krasse Scheiße. Ein vierfach destillierter Whisky. Ich glaube, es ist der einzige auf der Welt. Es gibt es sonst nicht nochmal.
Einmal hat Brooke Lady das nochmal gemacht mit einem Octomore aus 2014, aber das ist halt gleiche Destillerie, nur eben eine andere Abfüllung. Also das ist sehr besonders und vor allen Dingen ist das als der einzige 18-Jährige, der viermal destilliert wurde.
Ja, 18 Jahre. Wir sind ein bisschen im Preis gestiegen. Ungefähr 300 Euro kostet die Flasche. Die 07er hat 63,5%. Er kommt natürlich mit der Vierfachdestillation, es wird ja immer hochprozentiger, wenn es destilliert ist, mit 85% ins Fass und kommt dann in Fassstärke nach 18 Jahren mit 63,5 unverdünnt wieder aus dem Fass raus und in die Flasche. Und er besteht zu 60% aus First Fill Bourbon Reifung und 40% sind, haltet euch fest, First Fill Riff Salt Fässer.
Was zur Hölle ist das? Also das musste ich wirklich nachlesen.
Ja, ich auch. Keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Riff Salt Fass, nie etwas davon gehört.
Nee, also ich kenne eine Abfüllung von Anna aus dem Harz von Elsburn, die hat auch mal so ein Fass benutzt. Aber wenn du es so möchtest, ist es ein Süßwein, ein Likör aus Südfrankreich. Und ähnlich einem Moscatel-Finish.
Genau, es ist ein Weinanbaugebiet. Riff Salt war mir nicht bekannt, weil es relativ klein ist. Sind sehr qualitativ hochwertige und auch teure Weine, die daherkommen. Also es ist ein sehr gutes Weinanbaugebiet. Mhm. Aber es ist ein verhältnismäßig kleines Gebiet, deswegen ist es auch gar nicht so bekannt. Und im Grunde genommen heißt dieses Riff Salt-Fass, es ist ein Weinfass aus diesem Weinanbaugebiet und es ist ein Weinfass und es kann ein Wein, ein Süßwein sein, aber in der Regel sind es Süßweine, genau.
Bitte, bitte, Steve, wenn du hieran riechst, nicht ins Glas pusten aus Versehen. Ich habe gerade so beim Riechen nochmal ausgeatmet mit der Nase ins Glas und mir ist dann der Dampf vom Destillat ins Auge geschossen und jetzt weint mein linkes Auge.
Ja gut, wenn es nur eins ist. Du weinst ja nur auf einem Auge.
Ich weine nur, weil der schiebt schon richtig. Der schiebt richtig real.
Der schiebt an und der hat direkt schöne cremige Sherry-Noten in der Nase und das spricht für den Süßwein, der sehr nah an einem Sherry zu sein scheint.
Sahne-Likör, das ist also super cremig.
Ja, wie so Cream Sherry eigentlich. Mhm. Da erinnert mich das dran.
Ja, bisschen Toffee-Noten habe ich. Ganz, ganz, ganz hinten so ein ganz bisschen alkoholischer Sprit oder bisschen Klebstoff.
Ja.
Aber das liegt, glaube ich, wirklich daran, dass wir jetzt hier weit über 60% sind.
Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Klebstoff ist hinten da. Du hast eine Süße in der Nase und du hast diese dunklen Beeren in der Nase, diese Cremigkeit. Und hinten kommt so ein bisschen Klebstoff, aber der hat halt 63,5%. Ja, der riecht ein bisschen nach Alkohol. Ich glaube, das kriegst du bei der Prozentzahl kaum weg.
Ja, bist du irre. Das ist ja, wenn du willst, ist das ja Grillanzünder.
Das ist ein sehr teurer Grillanzünder, aber vielleicht schmeckt das Fleisch auch besser.
Boah, krass. Also der bläst einmal alle Nebenhöhlen frei.
Aber doch auch eine vanillige Süße. Das ist extrem interessant.
Ja.
Dann?
Slunge. Auf Slunge. Whisky Nummer 3, auf den letzten Lady. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Er ist ultra warm. Als erste beiden Geschmacksnuancen habe ich Minze und Basilikum. Der ist richtig kräutrig, heftiges Destillat und butterweich.
Er hat eine krasse Komplexität.
Ja.
Wie oft der sich gerade im Mund verändert hat.
Ja, das ist ziemlich verrückt. Und also diese Freshness, Frischheit, sagt man das so auf Deutsch? Frische, das ist das Wort.
Ich meine, Frische, das hört sich so wie so ein von einem Amerikaner ausgedachtes deutsches Wort an.
Ja, Frischheit. Die Frischheit. Diese Frischheit, die kenne ich sonst nur von jungen Destillaten, aber der ist ja jetzt nur mal erwachsen, der ist 18 Jahre. Und trotzdem ist der richtig frisch. Wie gesagt, Minze ist mir total dominant in der Nase. Die Süße geht fast ein bisschen unter, die ich gerade in der Nase hatte. Wird ein bisschen geschluckt vom Alkohol, aber dafür verbreitet die noch vorhandene Süße sich im ganzen Mund, also wortwörtlich vollmundig.
Das ist ganz schön verrückt. Ich wusste gerade gar nicht, wie ich es beschreiben soll.
Crazy, wirklich.
Du hast am Anfang schiebt der Alkohol und du hast eine typische, finde ich, dunkle Sherry-Note im Mund mit ein klein wenig Getreide. Die Süße, ja, die geht stark in den Hintergrund. Ich entwickle dann später eine leichte Bitterkeit. Was ich extrem erstaunlich finde, ist, der wird richtig warm auf der Zunge, ne?
Ja, total.
Du kriegst ein richtig, also jetzt nicht nur, weil der 63,5% hat, ein richtig warmes Mundgefühl, also wirklich ungewöhnlich warm. Dann kommen von dir erwähnt, das habe ich auch, so ein bisschen kräutrige Assoziationen. Mhm. Nach Basilikum und Minze. Und wenn du ihn dann runterschluckst, wird es ein bisschen zitrusfruchtig und dann wird es ganz verrückt, dann kommt was Metallisches durch. Ich habe dann was ganz Cremiges und was Metallisches. Das habe ich noch nie vorher gehabt.
Diese Metallnoten, die sind selten. Die kommen nicht so oft. Auch das ist eher bei jüngeren Destillaten, die entsprechend, ich sag mal, ungewöhnlichen Kupferkontakt hatten beim Brennen. Aber du hast recht, da ist so ein bisschen was Metallisches mit am Start.
Ja, gerade hinten, wenn du dann runtergeschluckt hast, so im Abgang kommt dann so eine metallische Note auf der Zunge mit, finde ich.
Abgefahren. Also wirklich komplex.
Also sowas, ich habe noch nie etwas Vergleichbares getrunken. Das ist eine ganz besondere Nummer. Ich glaube, das scheidet auch die Geister. Die einen sagen, boah, das ist aber gar nicht meins. Und die anderen sagen, boah, krass, das ist total geil, weil es eben so, es verändert sich sehr oft. Der hat ein wahnsinnig hohes Maß an Komplexität. Ne, die 18 Jahre sind schon eine ordentliche Reifezeit. Die Vierfachdestillation, die macht natürlich auch nochmal was damit, weil du destillierst halt unheimlich viel an Fuselalkoholen raus und hast halt ein sehr, sehr reines Destillat. Und das macht es halt auch schon mal wieder ganz besonders.
Definitiv. Also das ist echt besonders. Du weißt ja, wie viel Freude es mir macht, Dinge zum ersten Mal zu kosten, zu probieren. Ich glaube, ich werde in meinem Leben kein Mal mehr oder sehr selten die Chance haben, das Zeug hier zu süffeln. Und deswegen bin ich echt froh, dass wir den hier so ein bisschen vertonen und honorieren können.
100%. Und der ist auch, finde ich, im Geschmack nochmal ganz anders als im Geruch. Also der kommt ganz anders im Mund, finde ich, als er riecht.
Total. Also diese Wandlungsfähigkeit von Nase zu Mund ist beachtlich. Sehr beachtlich. Wir verlassen jetzt den Namen Brookleddy. Also nochmal zur Aussprache, wenn man es genau nimmt, wird der erste Teil nicht bruig ausgesprochen, sondern wirklich Brook. Und dann hinten raus auch kein scharfes CH, sondern wirklich Leddy. Brookleddy. Das ist so die Aussprache, wie es in Schottland üblich ist. Scheidet auch da wieder die Geister. Viele werden es anders aussprechen, aber ihr kennt das ja mit Laphroaig und Laphroaig. Und ihr kennt das mit Bonahaven und Bonahabhain und Lagavulin und ähnlichem, aber wenn man es genau
anspricht. Ich hein mir heute einen rein.
Ja. Brookleddy. Deswegen auch dieser süße Spitzname, ein Leddy.
Brookleddy.
Ja.
2000 wurde das Ganze wieder in Betrieb genommen. Es wurde nämlich gekauft von drei Menschen, die vielleicht nicht allen etwas sagen, nämlich von Mark Rainier, von Simon Coughlin und von Gordon Wright. Mhm. Diese drei haben sich aber nicht durch Zufall zusammengefunden, denn diese drei waren damals im Jahr 2000 schon Murray McDavid.
Korrekt. Unabhängiger Abfüller. Sehr renommiert mittlerweile. Auch eine ordentliche Größe. Es fehlt nur noch eine Whiskast-Folge zu Murray McDavid.
Hab gerade wieder zwei bestellt. Und habe auch noch ein paar unten. Also ja, einer der großen und bekannten und renommierten Unabhängigen mit Signatory Vintage, mit Barry Bros and Rudd, mit Gordon MacPhail. Da reiht sich auch nahtlos Murray McDavid mit ein. Mhm. Das sind eigentlich, wenn du es so willst, für mich die vier Großen. Dann hast du noch ein paar sehr gute andere, so ein Karen Moore und sowas. Aber so, das sind die vier Großen, wo ich direkt bei Unabhängigen dran denke. Mhm. Und wo ich auch eine recht beträchtliche Anzahl regelmäßig genieße.
Angeber.
Weil ich die einfach sehr gut finde. Die machen allesamt einen sehr, sehr guten Job. Ja, und die haben dann gesagt, wir kaufen uns jetzt eine Distillerie. Haben das gemacht für 7,5 Millionen Pfund. Das finde ich einen ganz knackigen Kaufpreis eigentlich.
Das ist voll der Schnapper.
Ja, und die haben das Ding dann wirklich richtig renoviert. Also die haben einmal Tabula Rasa gemacht. Und da wurde dann auch der Master Distiller Jim McEwan. Und Jim McEwan war vorher bei Bowmore.
Richtig, der hat gegenüber gearbeitet. Und der hat da schon verdammt geile Scheiße gemacht. Also die Sachen, die er kreiert hat. Er nannte sich selbst so Whisky-Designer. Der hat bei Bowmer schon einen bleibenden Eindruck gelassen, hat wirklich den Whisky dort bis aufs Feinste designt. Und finde ich eigentlich ganz geil, dass dann so ein alter Haudegen einfach mal über die Bay, einmal durchs Loch Indal auf die andere Seite schwimmt und sagt, komm, wir packen das an, ich mache mal noch so 12 Jahre hier mit.
Da ist der Jim einfach durchs Loch geschwommen und 2012 wurde das Ganze wieder verkauft. Dann haben sie es wieder abgegeben.
Ja.
Und du sagtest gerade, guter Deal. Dann haben sie es verkauft für 58 Millionen Pfund. An Rémy Cointreau.
Richtig, die Franzosen.
Rémy Cointreau, vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff noch, Rémy Martin.
Richtig.
Haben sich zusammengeschlossen da mit Cointreau, der Orangenlikör, den man so kennt.
Auch ein sehr geiles Finish für Whisky, wenn man sowas mal findet.
Haben sich zusammengeschlossen, französisches Unternehmen, Rémy Cointreau, und kontrolliert eben den Leddy seit 2012, versucht ihn aber recht eigenständig zu lassen.
Kontrolliert.
Oh Gott.
Entschuldigung, das Wortspiel musste sein.
Es ist korrekt, aber oh Gott.
Ja, also französischer Spirituosenriese, kontrolliert die. Bitte, bitte nenne mir irgendwelche Anleihen, die von 2000 bis 2012 eine Rendite von 7,5 Millionen zu 58 Millionen Pfund abgeworfen haben. Ich würde jetzt einsteigen.
Rheinmetall.
Rheinmetall.
Damals nicht, aber heute. Du musstest nur rechtzeitig einsteigen. dann hätte das auch funktioniert.
Ja, du hast recht. Du hast recht.
Jetzt werden wir mal ernst, weil jetzt geht es um Eiler-Charakter und um Eiler, um dieses Eiler-Image wieder.
Ja.
Denn du hast es ja anfangs richtig gesagt, es sind eigentlich drei Whiskys, denn die Brulette macht drei verschiedene Whiskys und der Lady selbst ist nur einer davon. Mhm. Und ein ganz bekannter Vertreter ist der Port Charlotte.
Korrekt. Und es gab ja auch mal eine Port Charlotte Distillery vor, keine Ahnung, 1000 Jahren. Und,
mindestens.
Ja, mindestens. Und die haben sich gesagt, ja komm, dann machen wir jetzt so, wie Glenallachie den Mickel Thor hat, so wie andere Festland-Destillerien einen ungetorften und getorften Whisky haben, Edradour und Balachin fällt mir da noch ein, machen wir jetzt einfach hier von einem Brook Lady einen Port Charlotte. Vorhin habe ich mich vertan und dem Classic Lady schon die 10 angedichtet. Jetzt kommen wir zum Standardprodukt von Port Charlotte, dem Port Charlotte Nr. 10.
Da freue ich mich sehr drauf, weil Port Charlotte kannte ich ja schon länger. Die haben ganz signifikante, ich finde vom Design richtig, richtig geile Flaschen und Etiketten. So grüne Flaschen, relativ zylindrisch, ohne großen Hals, mit einem großen Ausguss oben. Ich finde, die sehen super geil aus. Die Etiketten sind einfach, aber modern gehalten. Ich finde, das ein super geiles Design. Und ich kannte Port Charlotte schon lange. Ich habe aber lange keinen getrunken. Und ich war vor ein paar Jahren auf Dienstreise mal wieder und im Hotel. Und das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Ich gönne mir dann halt abends nach den Dienstreise-Arbeitstagen ganz gerne mal einen Whisky. Und das war dann auch einmal, ich mir dachte so, komm, jetzt gönnst du dir einen Port Charlotte. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, boah, krass, ist der gut. Und da habe ich auch einen Port Charlotte 10 getrunken, den wir jetzt hier auch haben.
Ja.
Der hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Ist auch einfach ein sehr stabiler Whisky. Ich habe ihn auch länger nicht im Glase gehabt und ich freue mich jetzt. Und ich habe das Pröbchen aufgeschraubt und selbst durch diesen kleinen Ausguss, durch die kleine Öffnung, schlägt mir schon der Torf in die Nase. Danke. Das ist voll geil, dass das alles so schön vorportioniert ist, ne?
Ja.
Muss man gar nicht groß nachdenken. Teilt 50-50 und gib ihm.
Dieser Whisky hat 40 ppm Torf. Über ppm haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Das sind die Parts per Million an Phenol. Damit misst man die Rauchigkeit, also den Phenolgehalt des Whiskys. Und die stark torfigen Vertreter, die aus Südeiler die meisten kennen, also so ein Lagavulin oder ein Laphroaig, die sind so mit ungefähr 45 ppm unterwegs. Das heißt, wir befinden uns mit dem Port Charlotte 10 in etwa auf dem Level eines Laphroaig, der als sehr torfiger Whisky gilt. Das ist also schon ein heavily peated Whisky, den wir hier haben. Warum wir das so betonen, merken wir später noch. Aber das ist so ungefähr das Südeiler-Niveau an Phenolgehalt, was wir hier vor uns haben.
Definitiv. Von der Farbgebung her sind wir zwischen Whisky 2 und 3, würde ich mal sagen.
Also einen schönen Goldeinschlag, aber nicht zu dunkel, kein Bernstein.
Ja, und neben dem Torfrauch, der dir ins Gesicht peitscht, habe ich eine sehr, sehr, sehr angenehme maritime Salznote.
Auf jeden Fall.
Das gefällt mir richtig gut. Und auch wiederum eine ganz leichte, im Hintergrund befindliche, aber durch den Rauch gepushte, ja, süße Fruchtigkeit. Also ich bin mir selber noch nicht einig, ist es süß, ist es fruchtig, aber irgendwas dazwischen.
Ich rieche eine leichte Süße, eine etwas schwere Süße. Und diese schwere Süße, damit meine ich, dass es jetzt nicht keine helle Frucht ist, kein Apfel oder Birne, sondern eher was Dunkles. Das erklärt sich auch, weil wir hier ungefähr 65% First Fill Bourbon Fass haben. Ungefähr 10% Second Fill Bourbon Fass. Und 25% Second Fill Weinfass aus Frankreich.
Junge, Junge, das musst du dir mal reinziehen. Wir haben wieder das Core Range Produkt, also den Einsteiger Port Charlotte. Und erstens haben wir hier einen Weinfinish als Standard. Zweitens sind wir wieder bei 50%. Ich finde diese Herangehensweise wirklich cool und stabil.
Ich auch, aber du musst auch sagen, für diesen Einsteiger zahlst du in der 07er Flasche etwa 50 Euro.
Ja.
Ne, das ist schon stabil für einen Einsteiger. Whisky. Das hatten wir bei Royal Bruckler schon mal. Geiles Destillat, geiler Whisky, aber du kriegst halt auch keinen 30-Euro-Einsteiger, sondern du musst schon für den Einsteiger, für den 12er, ein bisschen tief in die Tasche greifen. Das ist hier beim Port Charlotte auch so mit 50 Euro. Beim Lady geht's noch. Mit 39,90 kriegst du den in der Regel. Aber hier mit 50 Euro musst du schon ein bisschen... Also, da musst du schon Whisky-Trinker sein, sonst gibt es eigentlich keine 50 Euro für einen Einsteiger-Whisky aus.
Das ist wohl korrekt. Aber ich finde, nur von der Nase gerade ist er das wert.
Gefällt er mir auch sehr gut. Gucken, ob er mich nochmal so begeistert wie beim letzten Mal.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wie gesagt, länger nicht getrunken. Der letzte Port Charlotte, den ich getrunken habe, war der SC01, also Sautern Cask. Und der hat mich voll überzeugt.
Super Cask.
SC. Slange. Ja, ja, jetzt weiß ich, wo ich diesen Kombi aus Süße und Frucht her habe. Für mich ist das eine überreife Banane, weil die ist süß, die ist trotzdem ein bisschen fruchtig, aber halt anders als ein Apfel.
Ich kann mit dem Kopf schütteln.
Du kannst nur mit
überreife, deine Banane ist überreif. Wo ist denn da eine überreife Banane?
Schmeckst du das nicht?
Nein.
Konzentrier dich jetzt.
Ich trinke noch einen Schluck.
Also na klar, sofort hast du den Torf. Auch dieser Whisky wärmt wieder unfassbar den Mundraum. Vom Abgang her sind wir auf einer ähnlichen Länge unterwegs jetzt, wie gerade beim X4 plus 18. Ich habe halt die ganze Zeit überlegt, ist es fruchtig, ist es süß, ist es süß, ist es fruchtig? Und irgendwann ist mir die Banane gekommen. Okay, das klingt falsch.
Du musst dich nie schämen dafür, das kann passieren. Das ist gar kein Problem. Aber es war ganz, ganz abseits deiner Banane. Also ich finde, das ist ein wirklich wieder unheimlich gut abgestimmter, rauchiger Whisky. Ich mag es ja nicht, wenn der Whisky die sonst vorhandenen Nuancen und Noten so verschluckt, und das tut er nicht. Der ergänzt die, und das ist ganz selten, dass wirklich der Rauch die sonstigen Reifungen und alles, was dazu gehört, ergänzt. Und hier hast du eben das. Du hast einen super harmonischen Rauch mit einer schönen Süße, die aber noch eine leichte, dunkle Fruchtigkeit im Hintergrund hat. Es gefällt mir extrem gut, und ich muss ehrlicherweise sagen, das hat ganz, ganz vielen, für mich persönlich ganz, ganz vielen Lagavulins und Lafroigs dieser Welt was voraus, was Port Charlotte da zu bieten hat.
Ja, wirklich. Sehr schöner Einsteiger. Ich bin auch gerade richtig froh, dass das nicht der letzte Port Charlotte heute sein wird, weil dann hat man nochmal einen schönen Vergleich, kann nochmal so ein bisschen querkosten, kann schauen, wie hebt sich in dem Fall vielleicht ein Distillery Exclusive ab von einem Standardprodukt. Ich kann auch sagen, die Arbeit vom ehemaligen Head Distiller, gerade namentlich schon erwähnt, wurde sehr schön fortgeführt. Ich glaube, 2015 ist er in Rente gegangen und hat dann das Heft übergeben an Adam Hennett, und auch der macht einen feinen Job, weil, wie du schon sagst, einen fein abgestimmten Whisky kriegt man nur hin mit Know-how, mit Erfahrung und mit einem guten Händchen. Und einem guten Gaumen.
Ich möchte dazu noch was sagen.
Bitte.
Das ist mir ganz wichtig. Ich habe ja schon öfter erwähnt, dass ich früher total bei den rauchigen Whiskys war und dann weggegangen bin von den rauchigen zu den nicht rauchigen. Und das ist wieder ein rauchiger Whisky, wo ich sage, das ist einer, den ziehe ich aus dem Schrank und sage, ich habe richtig Bock auf einen rauchigen Whisky. Und das habe ich nach meiner Entwicklung im Whisky-Leben nicht mehr oft. Aber der Whisky sagt mir wirklich, boah, heute habe ich Bock auf einen geilen rauchigen Whisky. Und dann würde ich diesen 10er Port Charlotte aus dem Regal ziehen.
Ist eine gute Wahl.
Ist ein schönes Destillat, ein schöner rauchiger. Und er kommt auch aus der Lady Distillery. Und da haben sie ihre rauchige Linie entdeckt. Das finde ich gut.
Ich habe gerade schon so ein bisschen gespoilert, was jetzt auf Sample Nummer 5 stehen könnte. Wir bleiben bei Port Charlotte und wir genießen jetzt etwas handbefülltes, Distillery-Exclusive-mäßiges aus der Distillerie selber. Und auf sowas stehe ich ja unheimlich, ne? Wenn bei irgendeinem Whisky-Tasting, sei es online oder in Präsenz, draufsteht, so Distillery-Exclusives oder Handfills, bin ich immer dabei, weil du weißt, das Zeug kriegst du nicht. Da kannst du die Online-Shops wälzen, wie du irre bist, aber du findest es nicht, weil es das nur vor Ort gibt. Und auch jedes Mal, wenn ich irgendwo bin in der Distillerie, dann frage ich ja, was ist denn so euer Distillery-Exclusive? Was kann ich nur hier trinken? Und jedes Mal bin ich verliebt in die Distillerie, weil es eben nicht nur das Getränk ist, sondern immer auch der Besuch, die Story, alles, was damit zählt.
Also da wieder ganz, ganz großes Dankeschön nach Kiel an Simon, dass du uns das mitgeschickt hast. Er war in Schottland in der Distillerie und hat eben dieses Distillery Exclusive Handfill selber abgefüllt. Es ist 12 Jahre alt. Es ist ein First Fill Bourbon Fass und kommt ebenfalls mit 62 knackigen Prozent daher. Also scheint auch eine ganz schöne Wucht zu sein.
Ist ja nicht so, dass ich morgen um 6 Uhr ins Auto muss.
Es kommt drauf an, was du da in dem Auto machst. Wenn du dich da einfach reinlegst, dann geht das.
Ich muss fahren. Das zweite Mal über 60 heute. Von der Farbe sind wir sehr ähnlich im Vergleich zu gerade.
Ein schönes Gold, ein Strohgold.
Vor allem lohnt es sich ja, wie gesagt, heute auch über die Farbe zu sprechen, weil es einfach nicht gefärbt ist.
Ja.
Also der Rauch ist anders eingebunden als gerade.
Ich habe weniger Rauch in der Nase.
Ja.
Ich habe erstaunlicherweise, First Fill Bourbon verarscht einen ja oft, etwas mehr Frucht in der Nase und einen leichten Klebstoff wieder hinten raus.
Mhm. Ja, der Klebstoff ist ja für mich immer so die klassische Bourbon-Tasting-Note.
Ja, der schmeckt auch tatsächlich, so.
Habe ich tatsächlich hier auch. Na klar, wie gesagt, wieder hohe Volumenprozentzahl. Hätte ich den blind verrochen, hätte ich den wahrscheinlich nicht mal auf die Insel gepackt. Oder nicht auf diese Insel, sondern vielleicht irgendwie nach Arran oder nach Orkney.
Ja, entweder so oder so ein rauchiges Festlandestil hat, ne?
Ja, das geht auch, ja.
Erstmal recht harmonisch, ganz anders als der Zehner, ist sehr spannend.
Ganz anders, also hätte ich sogar, wenn ich die blind nacheinander getrunken hätte, hätte ich die auf zwei unterschiedliche Destillerien gepackt.
Ja, aber ich bin halt auch auf den Geschmack sehr gespannt, weil du eben 12% mehr am Start hast und die ziehen schon unheimlich, 12%.
Ja, so ein bisschen Shortbread habe ich noch in der Nase.
Mhm.
Der Alkohol überdeckt viel, muss ich sagen. Also vorhin der X4 war leichter in der Nase, obwohl er noch ein bisschen stärker war. Also hier riecht man den Alkohol schon stark, aber auch, glaube ich, gepusht durch den leichten Rauch. Hast du zufällig eine PPM-Zahl hier parat?
Nee.
Ich habe nämlich auch keine.
Weil es halt der Handfill ist, haben wir nur die Infos, die wir jetzt preisgegeben haben. Mehr wissen wir nicht. Aber ich nehme an, es wird in einem ähnlichen Bereich sein. Viel mehr wird es nicht sein, weil dann steht was anderes drauf.
Slange. Krass. Könnte auch ein Lady sein, oder? Da ist so wenig Torf und finde die Alkoholstärke wieder erstaunlich mild.
Auch ganz anders vom Torf. Der schiebt schon. Ich habe eine schöne Süße im Mundraum. Aber der Rauch, der ist hinten raus für mich eher wie so ein, ja, wieder Weihnachten, ne? Fichtennadel. So ein Nadelholzrauch. Eher wie so ein Birkenrauch. So ein Holzrauch. Also ganz angenehm. Auch schön aufeinander abgestimmt. Schiebt halt ordentlich mit seinen 62.
Dadurch wieder diese Vollmundigkeit, diese Wärme im Mundraum. Aber wie gesagt, für diese Anzahl an Prozenten unverschämt mild.
Schöner Bourbon-Fass-Whisky, schöne Süße, eine ganz leichte Frucht, viel Holz, finde ich.
Ja, das
viel Holz da.
Mhm. Wirklich, das Holz kommt ganz hinten raus am Gaumen. Das hinterlässt da so eine leichte, holzige, bittere Note. Hast du schon mal so von einem alten Baum so Rinde abgebrochen?
Ja, habe ich schon getan.
Ja, so riecht das unter der Rinde.
Naja, ich finde, das riecht schlimmer unter der Rinde. Der Whisky riecht ein bisschen besser, aber... Grundsätzlich vom Rauch her finde ich halt krass, dass es für mich weniger torfig, phenolisch ist, sondern vielmehr so in die Richtung Holzrauch wirklich geht.
Mhm.
Das ist ganz interessant.
Also diese Bandbreite und Komplexität innerhalb einer Destillerie ist schon beachtlich.
Mhm.
Wenn wir mal auf die Brennblasen gucken, wie gesagt, wir haben mit zwei Wash, zwei Spirit Stills auch in etwa gleich groß, die jeweiligen Paare in etwa gleich groß. Aber wir haben ja gar nicht vier Stills, wir haben fünf. Was ist da passiert? Die haben einfach...
Verrat es uns bitte.
Die haben einfach nur eine fünfte Brennblase, allerdings eine Lomond Still hinzugekauft. Also diese Lomond Stills aus, ich sag mal, Mitte des 20. Jahrhunderts, die zeichnen sich ja aus, indem man quasi die Böden innerhalb dieser Still so einstellen, verstellen kann, dass man mit einer Brennblase verschiedene Stile herstellen kann. Vielleicht erklärt sich so ein bisschen die Komplexität und die Bandbreite an Whiskys darin, dass Brennblase Nummer 5 einfach alles auf den Kopf stellen kann durch die Art der Einstellung.
Möglich.
Weil das ist ja wirklich beachtlich.
Möglich, möglich. Wenn du gerade auf die technischen Daten zu sprechen kommst. Sie haben eine Mesh-Tan.
Ja.
Knappe 7 Tonnen passen da rein. Sie haben 6 Washbacks. Das typische Blasenpaar, 2x Washstill, 2x Spiritstill. Die Washstills haben ungefähr 11.500 Liter. Die Spiritstills ungefähr 10.500 Liter. Dann kommt die fünfte mysteriöse Lomondstill dazu. Seit 2003 haben sie eine eigene Abfüllanlage. Deswegen haben wir gesagt, die produzieren nicht nur auf Isla, sondern sie füllen auf Isla ab. Sie haben sich eine eigene Abfüllanlage gegönnt. Und 2004 hat eine eigene Bötscherei aufgemacht.
Geil, die werden ja immer lokaler.
Ja.
Die haben eine Böttcherei oder eine Küferei wieder aufzumachen. Eigentlich geht man ja mit seinen Fässern zu uralten Familienunternehmen, die noch irgendwas mit Fässern machen können. Aber das wieder aufzumachen, finde ich rattengeil. Und jetzt pass auf, die machen nicht nur jetzt wieder eine Böttcherei auf, sondern die planen auch, eine eigene Melzerei wieder aufzumachen.
Das ist ein heftiger Schritt, weil alle kaufen gemelzte Gerste einfach irgendwo zu.
Ja, aber sie wollen ja lokal machen. Und das Melzen muss dann immer woanders passieren. Aber tatsächlich gibt es die Pläne, bald, und mit bald meine ich so in den nächsten 2-3 Jahren, wieder eigene Melzböden zu haben.
Das ist schon eine richtig verrückte Nummer. Eine ebenfalls verrückte, aber richtig geile Nummer und auch durchdacht war, damals nach der Übernahme 2000 durch, ich sage jetzt einfach mal, die Murray McDavid Guys,
ja.
Haben sie eine Aktion gestartet, weil dieser ganze Wiederaufbau, sie wurde ja stillgelegt in den 90ern, hat dann brach gelegen und dann haben sie sehr, sehr umfangreich renoviert und wie man gerade hört, in der Zeit ist die Bötscherei erstanden, es ist die Abfüllanlage dazugekommen, das musste alles irgendwie finanziert werden.
Mhm.
Natürlich war schon Murray McDavid am Start. Die hatten ein bisschen Kapital, aber das ist teuer alles. Und sie haben sie ja nicht umsonst für 58 Millionen Pfund wieder verkauft. Sie haben eine Aktion gestartet, nämlich einen Fassverkauf. Mhm. Du konntest selber entscheiden, getorft, nicht getorft, wie stark getorft, welche Art der Fässer, welche Belegung soll da drin gewesen sein, die Dauer, wie lange soll das liegen. Also du konntest wirklich sagen, ich möchte mir von euch einen Whisky kreieren lassen und ich sage euch, welches Fass, wie lang etc. Und da konnte man halt Anteile oder Fässer kaufen in verschiedenen Größen und da haben die unter anderem diese ganzen Maßnahmen von finanziert. Leider Gottes wurde das abgeschafft, als 2012 Rémy Cointreau das Ganze übernommen hat. Dann wurde diese Aktion eingestampft.
Schade, schade. Aber die waren sehr, sehr umtriebig, die Herren. In diese Zeit fällt ja auch die Gründung von Port Charlotte, beziehungsweise wir machen jetzt auch rauchigen Whisky und nennen ihn Port Charlotte. Und zwei Jahre nachdem 2006 der Port Charlotte gelauncht wurde, haben sie sich gesagt, das reicht uns nicht. Und machen das Ganze noch ein bisschen torfiger, noch ein bisschen rauchiger, noch ein bisschen anders und gründen Marke Nummer 3, nämlich den Octomore.
Und alle, die das kennen, denen stellen sich schon die Armhaare auf.
Ja.
Das ist Teufelszeug, das ist biestig, das ist der Abrieb aus der Hölle ist das, Octomore. Nicht zu verwechseln mit die Octave, komplettes Gegenteil, Octomore.
Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Bisher hatte ich zwei Octomores, den 13.1 und den 16.1. Und mindestens eines dieser Destillate, was jetzt vor uns steht, ist etwas anderes. Deswegen bin ich ein bisschen hyped. Octomore war genau wie Port Charlotte auch eine Destillerie auf Isla. Allerdings ist die auch schon seit vielen Jahren, fast Jahrhunderten geschlossen. Und Octomore ist, sag ich mal, der eingeenglischte Name. Wenn wir zurückgehen ins Gälische, dann heißt das Ochdammore. Und so hieß die alte Destillerie. Und wenn man das übersetzt, dann ist das ein großer Ochse. Weil Moor kennen wir ja von einigen schottischen Namen, auch von Destillerien. Moor ist immer groß. Und der Ochdamm ist der Ochse. Und dann würde ich sagen, trinken wir doch einfach mal ein paar Destillate aus dem großen Ochsen, oder?
Machen wir auf jeden Fall. Der große Ochse hat scheinbar gut geraucht, denn das ganz Besondere, weshalb bis der Abrieb aus der Hölle ist, ist, dass dieser Whisky somit das torfigste ist, was ihr auf dem Markt bekommen werdet. Wir haben gerade über die PPM-Zahlen und den Phenolgehalt gesprochen. Wir sind in Südeiler bei den stark getorften Whiskys bei 40 bis 50 PPM unterwegs und Octomore hat gesagt, das ist ja ein Witz, das ist ja viel zu wenig. Die Octomores zeichnen sich dadurch aus, dass sie größer 100 PPM getorft sind. Mhm. Der Octomore, ich glaube, das war das 3 Punkt irgendwas? Das war der torfigste Whisky der Welt, der hatte über 300 ppm.
Ja, wirklich so 150 bis 300 ppm. Und wo du sagst, Artback ist mit 50 schon Schinkenspeck. Also das ist echt eine Nummer.
Das ist richtig krank.
Das ist ja dann auch so ein bisschen Marketing. Ne? Das heißt, die sagen, wir haben den höchsten PPM-Gehalt und machen es noch krasser, noch torfiger, noch rauchiger. Das ist meistens laborisch festgestellt. Laborisch? Ich hab heute Wortfängerstörung.
Labradorisch.
Labradorisch festgestellt. Nicht im Destillat, sondern quasi der PPM-Gehalt des getorften Malzes. Und das heißt, im Glase kann dieser PPM-Gehalt doch nochmal abweichen von dem, was wir jetzt auf der Flasche stehen haben. Wenn da jetzt 300 PPM steht, heißt das nicht, dass die auch im Glas sind.
Lassen wir uns überraschen.
Ja. Vorletzter Whisky, aber hellster Vertreter des Abends. Der ist
auf jeden
sehr,
Fall.
Sehr, sehr strohig.
Auf
sehr
jeden hell. Fall. Das ist ein sehr strohiger Whisky. Es ist der Octomore 16.1. Eine Flasche kostet etwa 130 Euro im Handel. 130 für die 07er Flasche. 59,3%. Hat 5 Jahre gereift in First Fill Bourbonfässern und wird beziffert mit zarten 101,4 ppm. Man muss dazu sagen, die Octomores sind schon sehr besondere Whiskys. Ich glaube, es gibt eigentlich keinen Octomore unter 100 Euro.
Nee, ich glaube das auch nicht.
Ich kenne keinen.
Nee, ich glaube das auch nicht. Und es ist also für 5-jährige Whiskys ist das schon echt ein stolzer Preis, weil für welchen 5-jährigen Whisky haust du einen großen Schein auf den Tisch?
Ja, so ist es. Im Geruch ist er aber sehr erwachsen.
Ja, und schüchtern vom Rauch.
Ja, unheimlich torfig, aber jetzt nicht schlimmer als ein Südader Whisky.
Nee, ich finde den schüchtern.
Eine schöne Süße. Ich hätte, also würde da nicht bei mir auf dem Zettel stehen, First Fill Bourbon, hätte ich gesagt, das könnten so Tern oder so sein. Ja. Weil eine schöne, leichte, helle, mit etwas Säure betonte Süße im Nachklang mitkommt.
Ja, ich hätte auch sofort auf ein fruchtiges Finish getippt. Bin ich voll bei dir. Aber mal wieder verarscht uns der Bourbon. Weil diese Süße ist ja schon dominant.
Süß-sauer. Da ist eine Süße und eine Säure.
Ja, so ein bisschen Gewürzgurke.
Das ist wie ein halbtrockener Riesling. Da hast du halt auch die Säure und trotzdem ist er leicht süß und deswegen so tern.
Ich glaube, diese Säure ist aber so ein bisschen Verarschung durch Torf und Alkohol. Ich glaube, deswegen prickelt das so sauer in der Nase.
Die so schön hat geprickelt, so sauer in meiner Nase.
Woher wusste ich, dass du wieder meinen Bauchnabel ins Spiel bringst?
Mit keinem Wort habe ich das getan. Das ist eine blanke Lüge. Also nicht, nachdem dir hier deine Banane gekommen ist.
Nee.
Riskiere ich das heute nicht mehr.
Von Banane und Bauchnabel. Okay. Der Folgentitel schreibt sich wieder von allein. Komm, ich will jetzt die Torfgranate trinken.
Slanche.
Auch hier muss ich sagen, schüchtern. Jetzt haben wir uns natürlich selber so ein bisschen wuschig geredet und haben gesagt, Torf, 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 Rauch, 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 Nonplusultra. Ich hatte schon Torfigeres.
Der ist schon sehr rauchig. Ich finde ihn aber trotzdem cool, weil der ist sehr süß, ne?
Total.
Ich habe wieder eine sehr starke Süße gepaart mit diesem Torfrauch. Das gefällt mir ganz gut. Da ist schon viel Gummiabrieb dabei, ne? Das ist schon sehr, sehr viel Torf. Also man merkt, dass das mehr als 40 ppm sind. Und man merkt, dass in einem Octomor mehr Phenol enthalten ist, als das in einem Port Charlotte der Fall ist. Ja. Aber er macht das trotzdem erstaunlich gut. Es schmeckt jetzt nicht über die Maßen rauchig, wie man sich das vorstellen würde. So ein Port Charlotte mal 3 oder so. Sondern das ist sehr gut zu trinken. Ein schöner, phenolischer allerdings, ein phenolischer Rauch. Gepaart mit einer schönen Süße. Man muss schon sagen, finde ich, bei dem Rauch kommt nicht viel anderes durch an Nuancen. Aber die Süße untermalt ist sehr schön, finde ich.
Ja, und wieder hätte ich da auf ein fruchtiges Finish getippt und hätte niemals gesagt, dass das nur Bourbon ist.
Auf jeden Fall.
Das ist schon beachtlich. Ich bin froh, dass es nicht so eine medizinische Phenoligkeit ist, sondern eben der klassische Eiler-Rauch. Ich hab den 16er, ich glaube, kurz nach Veröffentlichung getrunken, Ende letzten Jahres. Und da war er mir massiver im Gedächtnis. Deswegen, wie gesagt, bin ich so ein bisschen, also nicht enttäuscht, sondern ich trinke ja nicht so gerne so rauchig, aber ich bin überrascht, dass er mir nicht so in die Fresse haut, sage ich mal.
Apfelkompott.
Eulenmemory.
Apfelkompott.
Was möchtest du?
Ja, worüber sprechen wir? Er hat ein bisschen eine Note von Apfelkompott, finde ich.
Ja?
Ja. Wenn du möchtest, spiele ich auch Eulenmemory mit dir.
Mir ist gerade kein blöderes Wort eingefallen. Ja, schon. Wirklich. Aber so ganz klassisch alt eingekocht, bei hoher Temperatur, mit so einer Zimtstange in der Mitte.
Von der rauchenden Oma.
Ja, von der rauchenden Oma in der Waschküche. War mir schon mal bei meiner Oma in der Waschküche. Oma hat aber nie geraucht. Wenn die mich hat rauchen sehen, die hat mir die Zigarette aus dem Gesicht geschlagen.
Ich überlege gerade, habe ich die schon mal rauchen sehen? Außer Zigarre.
Wir zwei, na klar.
Zigaretten auch?
Ja.
Oh, du Schelm.
Ja, auf unsere Dänemark-Tour.
Oh, du Schelm, stimmt. Aber
da saßen wir nachts bei den Polarlichtern. Das Schöne ist, dass unsere Frauen meistens, wenn sie nicht beteiligt sind an der Aufnahme, die Folgen auch nicht hören. Ich hoffe, dass jetzt niemand petzt von den Hörern.
Keiner erfährt. Aber wir hatten Hosen an. Macht euch keine Sorgen, wir hatten Hosen an die meiste Zeit.
Würdest Gut. du die Whiskys von Brookleddy als Massenvernichtungswaffe bezeichnen?
Nein, dafür sind sie mir ein bisschen zu harmonisch und zu gut und abgestimmt und zu lecker.
Ja, die Amis dachten das. Im Zuge des Afghanistan-Krieges und im Zuge der dort vermuteten Massenvernichtungswaffen haben die Amerikaner ziemlich alles auf den Kopf gestellt und viel gesucht. Irgendwann sind die in der Recherche auf die Kamera aus dem Betrieb von Brookleddy gekommen und haben dort die Einrichtung gesehen, nämlich die vorhin schon beschriebenen Stills. Und dann hat Brookleddy einen Anruf gekriegt und es wurde gesagt, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit gehen wir davon aus, dass ihr chemische Waffen herstellt, dass ihr im Besitz von Massenvernichtungswaffen seid, und kam gar nicht auf die Idee, dass man auf Isla eher Whisky brennt, als irgendwelche Chemikalien herzustellen. Und die Distillerie war nicht sauer darüber, sondern hat es sehr mit Humor genommen und hat einfach mal einen Whisky rausgebracht namens WMD. So heißt es, WMD. Weapons of Mass Destruction, eigentliche Abkürzung, aber sie meinten es dann Whisky of Mass Distinction. Und ja, so macht man aus der Not die Tugend. Und der böse Anruf vom amerikanischen Militär mit dem Vorwurf, Massenvernichtungswaffen zu haben, wurde umgemünzt in eine Sonderabfüllung.
Damit ist nicht zu spaßen, den Irak kam das teuer zu stehen.
Ja,
Schottland wäre es genauso gegangen. Aber es ging ja alles gut. Gott sei Dank, wir haben weiterhin Scotch.
Ja, richtig. Ja, schon völlig abgefahrene Geschichte.
Noch abgefahrener ist, dass wir noch einen Whisky mit mehr ppm hier haben. Nämlich noch ein Octomore. Weil es heißt ja nicht Octoless, sondern Octomore.
Oh Junge, Junge, da musstest du aber auch tief in die Komikkiste greifen.
Ja, die sind sie fast alle raus, deswegen ist es nicht mehr so leicht neu zu finden. Wir haben nicht nur den 16.1, sondern wir haben als letzten Whisky des heutigen Laddie-Abends auch noch den 16.4.
Yes, und auf den bin ich richtig heiß. Und zwar genauso heiß wie auf den X4 plus 18. Ich habe ihn noch nie getrunken. Ich bin super hyped. Ich bin sehr gespannt, wie der sich vom, sagen wir, Grunddestillat abhebt.
Vom Papier hebt er sich insofern ab, dass er von fast allem ein bisschen mehr hat. Nicht mehr hat er vom Alter, nämlich auch 5 Jahre. Mehr hat er vom Preis. Er ist nämlich 190 Euro teuer in der 07er Flasche. Mehr hat er auch vom Alkohol, nämlich wieder 62,2%. Und er hat mehr PPM mit 189,5. Und wir liegen hier bei einer Mischung aus Bourbon, Fassreifung und französischer Virgin Oak.
Yes, yes, yes. Diese verschiedenen Serien, Editionen von den Octomores, die haben eine Bedeutung. Jede Octomore-Serie ist immer 1, 2, 3 und 4. Und die 1er hatten wir gerade. Das ist so, man sagt, die Basis. Also so die Basic Edition. Und da geht es immer rum, es sind 100% schottische Gerste. Es ist eigentlich immer Bourbon, 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 nichts anderes. Die 2er-Nummer, also 16.2, das wäre jetzt zum Beispiel eine Weinfass-Edition gewesen. Und ich meine, der 16.2er, der lag in dreierlei Weinfässern. Ich meine, es war Rotwein, es war noch was anderes Abgefahrenes und hinten raus nochmal ein Moscatel-Finish. Alles innerhalb dieser 5 Jahre Reifezeit. Und ich meine, der kostet auch locker über 200 Euro. Der würde mich auch richtig hart interessieren, 16.2. Ich glaube, da könnte ich Steven auch mit begeistern.
Na, würde ich mal probieren.
Die Nummer 3, das ist immer die Terroir-Edition. Die Terroirs, die kennen wir von M&H. Und Terroir heißt bei Brookleddy, dass es alles Eilergerste ist. Und beim Octomore, jetzt kommt's, ist sogar die Besonderheit, dass sie von der Octomore-Farm sind. Also dort, wo damals die Destillerie stand, ist heute ein Farmgebiet. Und alles an Getreide für diesen Whisky kommt alles aus dieser einen Farm. Also quasi so ein Single-Farm-Whisky. Das sind die Dreier-Serien. Und bei den Vierer-Serien, die wir jetzt haben, da haben wir den schönen Punkt, es ist Virgin Oak. Das heißt, wir haben im Grunde das gleiche Destillat wie bei 16.1, allerdings jetzt eben mit einer Vollreifung in Virgin Oak Fässern.
Was ich auch sehr spannend finde, ist das Design. Wir haben vorhin über die Port Charlotte Flaschen gesprochen, die ich sehr ansprechend finde. Das Design der Octomores ist ganz anders.
Ja.
Das sind so ganz lange, schlanke Flaschen. Die sind auch nicht zylindrisch, sondern die laufen in der Mitte so breit zu und nach oben und nach unten sich verjüngend. Ja, sehr, so sehr lange Flaschen und oft, nicht immer, aber ganz oft ganz schwarz.
Ja.
Komplett schwarz, wie der Abrieb aus der Hölle. es gibt ein paar, die sind so ein bisschen matt durchsichtig. Mhm. Das sind dann besondere Abfüllungen. Aber die meisten sind einfach dunkelschwarz.
Ja.
Slanche.
Slanche. Oh, Junge, Junge. Der arbeitet ganz in der
anders.
Nase.
Komplett ganz anders. Aber ich finde für die Eckdaten sehr angenehm in der Nase, oder?
Es ist super angenehm. Also ich rieche sehr viel Holz und natürlich Virgin Oak, jungfräuliche Eiche, Erstkontakt mit dem Whisky. Da reichen 5 Jahre, um dieses Aroma zu erzeugen. Und tatsächlich habe ich jetzt das erste Mal diese Bremse, diesen Gummiabrieb, von dem du gerade schon gesprochen hast. Ich bin wieder so ein bisschen fichtig und tannig unterwegs mit diesen Tannennadeln, Tannzweigen.
Ich finde eher harzig.
Harzig, auch sehr,
also
schön,
ja. Sehr viel frisches Holz, ein bisschen Harz. Natürlich der Rauch, wie so ein entkohltes Lagerfeuer.
Ja, ja, der Rauch ist komplett dominant, liegt über allem. Man muss richtig angestrengt dran vorbeiriechen, um weitere Nuancen zu kriegen.
Aber wieder diese Süße in der Nase, finde ich.
Ja.
Keine Candy-Süße, einfach nur eine Süße.
Ja.
Aber wieder eine Süße mit in der Nase.
So ein bisschen Akazienhonig süß. Irgendwie denke ich auch an Tannzapfen.
Ja, oder so, wenn du an Ahornsirup riechst. So eine,
ja.
Einfach eine schöne Süße. Überhaupt Ahornsirup finde ich beim Geruch keine schlechte Note.
Bin ich voll dabei. Dann würde ich sagen, Whisky Nummer 7. Die Torfigkeit unter den Torf-Whiskys.
Slant.
Slant, ja. Jo, jo, jo. Der hält, was er verspricht.
Schiebt richtig an. Knatschsüß und heftig torfig.
Ja, also das ist definitiv das Torfigste von allen Vertretern heute. Der haut rein.
Das ist schon so eine Grillkohle am nächsten Morgen. aber schön in Zuckerwasser eingelegt. Ja. So kann man sich das vorstellen. Ihr steht aus dem Zelt auf, geht zur Feuerstelle, nehmt euch dieses angekokte Stück Holz, taucht es in so eine Zuckerlösung und dann ein bisschen drauf rumbeißen. Dann ist das schön. Dann ist das hier der Optimum.
Also ich bleibe auch wirklich hängen auf diesem Gummiabrieb. Krass. Sehr schönes Finish dieses Isla-Tastings. Sehr, sehr cool. Was ja derzeit in aller Munde ist, ist das gelbe U-Boot. Mhm. Yellow Submarine von den Beatles. Da gibt es ja jetzt die neue Edition, Yellow Submarine Hashtag Nummer 3. Und kennst du die Story dahinter, weswegen das gelbe U-Boot so eine Bedeutung hat für Brooke Lady?
Ich bin ganz gespannt darauf, das jetzt von dir zu erfahren.
Oh, wie schön, dass ich immer diese Frage stelle. Dann hoffe, dass du mir das abnimmst und dann sagst du, nö, ich genieße. Gut, Geschichtenonkel Jo kommt wieder dazu. Irgendwann hat ein Fischer in dem Loch Indal mal in seinem Netz ein kleines U-Boot gehabt, so ein Minensuch-U-Boot. Und in seinem Fischernetz war auf einmal so ein gelbes Ungetüm. Und dann ist er in Port Charlotte an Land gegangen und die haben da dieses U-Boot dann rausgefischt. Und die Brooke Lady Distillery hat dann gefragt, wem gehört das Ding? Es war offensichtlich, dass es dem britischen Militär gehört. Da war ein Aufkleber drauf, da war eine genaue Kennzeichnung, wo es herkommt, wo es hingeht. Ja, und die haben aber gesagt, nö, ist nicht unseres, gehört nicht uns. Und dann haben die sich aus diesem Ereignis auch wieder einen Marketing-Gag gemacht. Das war nicht kurz, das war kurz nach dem Massenvernichtungsdingen und haben sich gesagt, dann bringen wir jetzt einen Yellow Submarine Brooke Lady raus. Und als dann irgendwann nach Monaten sich das britische Militär erbarmt hat, ihr U-Boot zurückzuholen, hat dann als Finderlohn der Destillerieinhaber dem Kapitän dann einen Karton voller Port Charlotte Yellow Submarine mitgegeben. Dieser Karton wäre heute richtig, richtig, richtig viel Geld wert. Ich habe den neuen noch nicht probiert, den alten selbstverständlich auch nicht, aber ich bin sehr gespannt. Ich glaube, die Chancen stehen gut, dass man den mal irgendwo zu Kosten bekommt.
Ich denke auch, ich habe auch große Lust darauf.
Ja, allein wegen dieser geilen Geschichte. Aber so diese Entstehungsgeschichte, alles noch handgemacht, viktorianischer Stil, dann diese ganzen Ereignisse, die stattgefunden haben. Ich weiß wirklich nicht, warum wir 3 Jahre gebraucht haben, um auf diese Distillerie zu kommen.
Weil es verdammt viele Distillerien gibt und wir ganz viele davon behandelt haben. Und es gibt noch ganz viele tolle Distillerien, die wir noch nicht behandelt haben. Also
könnte der Grund sein.
Wir haben noch nichts über Artback gesagt und wir haben noch nichts über Greg Ellery gesagt und wir haben nichts über Eberfeld gesagt.
Glengoyne waren wir noch
nicht. Wir haben noch nichts über Glengoyne gesagt.
Junge, wir müssen ganz viel nachholen.
Ganz viele, die auf uns warten.
Shit.
Haben noch viel vor. Drei Jahre sind nix.
Ich glaube, der Podcast geht noch ein paar Tage.
Ich befürchte es auch, ja.
Mein lieber Stief, was ist dein Highlight des heutigen Tages? Welchen Whisky nimmst du mit nach Hause?
Das ist schwer. Ich sag allen Whiskys, ich bin nicht so ein Typ und nehme sie alle mit nach Hause. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist, weil sie haben alle ihren Reiz. Diese Octomores sind heftig getorft, haben aber schöne Nuancen. Diese Port Charlottes sind geilstens abgestimmt. Und die Ladies sind einfach unfassbar gute, fruchtig, florale, spritzige Isla-Whiskys ohne Torf. Die Nummer 1 würde ich teilen. Jetzt also ich würde bei der Nummer 1 bleiben. Ich würde die Nummer 1 teilen mit dem Isla Barley von Lady.
Okay.
Und dem 10er Charlotte tatsächlich.
Junge.
Weil die zwei mir so gut gefallen und ich kann mich halt nicht entscheiden, weil der Isla Barley ist so ein schöner, ungetorfter Whisky, der so gut und harmonisch schmeckt. Und der Port Charlotte 10 ist einfach, ich finde das so bemerkenswert, wenn rauchige Whiskys so gut abgestimmt sind, dass der Rauch nichts auffrisst, sondern einfach die restlichen Nuancen so schön stützt. Und das macht er perfekt. Und deswegen teilen die sich den ersten Platz bei mir.
Wahnsinn. Sehr interessante Auswahl. Hätte ich so nicht gedacht, dass du die nimmst. Mhm. Finde ich richtig spannend. Also ich habe kurz auch überlegt, ob ich einfach mit den Standards gehe, dass ich den Classic Lady und den Port Charlotte 10 nehme, aber ich entscheide mich dagegen. Ich gehe heute auch mit einem geteilten Platz 1 witzigerweise nach Hause und den Platz 1 teilen sich der X4 plus 18 und der Handfilled von Port Charlotte. Mhm. Das sind meine beiden Favoriten des heutigen Abends, weil die mich wirklich abgeholt haben, weil die sehr besonders und speziell sind. Aber geil, dass wir von 7 Whiskys 4 an 1 setzen.
Geil. Ja, geil. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr reichhaltig. ich heute die Folge mit 7 Whiskys. Eine unheimlich facettenreiche Destillerie, wie wir gelernt haben, die unheimlich viel macht und wo man erstmal verstehen muss, dass wirklich 3 verschiedene bekannte Marken aus dieser einen Destillerie kommen und dass die doch trotzdem so viel auf Tradition und an Lokalität setzen. Und das ist auch was ganz Besonderes. Diese alten Aggregate, Verzicht auf Automatisation, lokaler Ansatz, also ganz, ganz viele tolle Sachen, die diese Destillerie mitbringt, muss eigentlich einen Platz im Herzen jedes Whisky-Liebhabers verdient haben.
Korrekt. Weißt du, was sehr witzig ist? Es gibt ja eine Handvoll deutsche Whisky-Podcasts. Vielleicht mittlerweile 2 Hände voll deutsche Whisky-Podcasts. Und einer unserer Podcast-Kollegen ist der liebe Ewald Stromer von Whisky und Golf, seines Zeichens Brand Ambassador für Brooklady. Lieber Ewald, ich hoffe, du hörst uns zu, wie wir über deine Destillate quatschen. Vielleicht kann man ja mal eine Co-Folge anpeilen. Er ist ja auch gerade ausgezeichnet worden als Deutschlands bester Brand Ambassador des Jahres 2025 vor unserem lieben Kollegen Pierre Gruff und vor unserem weiteren lieben Kollegen Fong von Dalmor. Ja, und also mit Pierre haben wir schon eine Folge, mit Fong wird das anstehen. Da fehlt doch eigentlich nur der liebe Ewald, oder?
Ja, das ist so.
Shoutout an Ewald, wir machen was zusammen.
Dann hoffen wir, dass dir nicht wieder deine überreife Banane explodiert.
Und nicht dann im Gegenwart anderer.
Stimmt, eine wunderbare Folge werden.
Das wird es. Vielen Dank für diese schöne Experience. Das war richtig cool. Lieben Dank, Simon.
Simon, eine ganz, ganz tolle Idee von dir. Wir danken dir vielmals für diesen Impuls und auch für diese Unterstützung. An dieser Stelle sagen wir, wir haben es sehr genossen. Ich hoffe, ihr habt es ähnlich viel genossen. Wir melden uns bald wieder mit Neuigkeiten aus der Whisky-Welt. Und bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen aus Rommerskirchen und wünschen euch einen ebenso schönen Morgen oder Mittag oder Abend, wie wir ihn gerade haben.
Tschö zusammen.
Bis bald.